Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Hallo, liebe Limo-Fans. Seien Sie herzlich willkommen zur neuen Folge von Limo, dem Podcast für die Immobilienwirtschaft. Experten nehmen an, dass etwa im Corporate Real Estate oder Facility Management das Schließen von Ressourcenengpässen ohne künstliche Intelligenz überhaupt nicht mehr gelingen wird. Auch die nötige ESG-Transparenz und Messbarkeit bis hin zum ESG-Reporting wird bloß digital abzubilden sein. Was also tut sich auf dem Feld Digitalisierung im FM? Was hat sich mit dem Aufkommen der quirligen PropTech- und Contech-Szene geändert? Hört nun endlich das Warten auf die eine Standardsoftware, die alles vollautomatisiert kann? Fragen über Fragen. Ich hoffe, sie heute wenigstens ein Stück weit zu klären. Dafür habe ich mich mit Matthias Mosig verabredet. Er ist Head of Digital Transition bei TÜV Süd Advimo GmbH in München. Matthias ist über diese Tätigkeit hinaus sehr stark in der Branche engagiert. Er ist Fachbuchautor und leitet bei der GEFMA den Arbeitskreis Digitalisierung. Außerdem ist er Beiratssprecher des CAFM-Rings und somit auch ein gefragter Sprecher auf den einschlägigen Fachevents der Branche.
Alle Daten, die jetzt auch mit der Zustandsfeststellung, Ermittlung ja, aus technischer Due Diligence oder ESG Due Diligence zusammenhängen, gerade mit Blick auf die gesamten Lebenszykluskosten ja, oder auch jetzt ja, mit Blick auf die Relevanz für eine Transaktion, ja, kaufe ich ein Objekt oder nicht? Ja, also wirkliche K.O.-Kriterium für Transaktionen oder eben die Risiken, die später dann monetär eventuell dann nochmal auf den Investor zukommen. Ja, diese Daten, die haben momentan einen ganz großen Stellenwert.
Mein Name ist Jörg Seifert. Ich bin Managing Editor des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Hallo, lieber Matthias, ins Homeoffice nach Bayern.
Ja, hallo, lieber Jörg. Freut mich, dass wir uns online treffen.
Ja, herrlich. Ja, das ist doch mal ein gutes Nutzen der Digitalisierung. Sag, hattest du heute schon ein Digitalisierungserlebnis? Und falls ja, war das eher positiv oder negativ?
Ja, eigentlich ein positives sogar. Also ich hoffe, Digitalisierungserlebnisse sind immer positiv.
Gelingt nicht immer alles so. Aber egal.
Ja, ich musste ja Workshop-Ergebnisse eines CFM-Kundenprojektes reviewen und nochmal anschauen. Und das Interessante an dem Projekt ist, dass es ja eines dieser agilen Projekte ist. Ja, sehr kurze, knappe Anforderungen im Lastenheft. Ja, wo ich ja immer ein bisschen hin und her gerissen bin, ja, brauchen wir 70 Seiten Lastenheft oder reichen 10. Ja. Und in dem Fall ist es aber so, dass es sich zeigt, wenn der Kunde so am Standard sich orientiert, ja, und auch der Hersteller sehr stringent strukturiert mit einer offenen partnerschaftlichen Kommunikation ja, das Projekt führt, dann kann das super gut funktionieren. Und das fand ich sehr positiv, ja, als ich mir das heute auch mal wieder dann so schwarz auf weiß mal wieder vor Augen führen konnte.
Okay, ein Plädoyer für die Agilität auch, ja, die ich daraus
ja.
Ja, sag mal, im Corporate Real Estate Management haben wir es ja eindeutig mit Cost-Centern zu tun. Wirtschaftlichkeit ist dabei oberstes Gebot. Innovationsgelder fließen deshalb, glaube ich, häufig eher in das Kerngeschäft als in die Support-Prozesse. Ist das immer noch der Hauptgrund, warum Digitalisierung so schleppend läuft?
Naja, wir haben natürlich in dem Bereich im Corporate Real Estate Management natürlich eher andere Mittel im Kerngeschäft. Ja. Aber die Branche oder ich sage mal diese Creme-Abteilungen der Branche haben sich eigentlich mittlerweile sehr selbstbewusst zum Glück aufgestellt. Ja, und sie haben ja auch ihre Digitalisierungsverantwortlichen im Creme, ja, haben auch ein Ranking der digitalen Anwendungsfälle eigentlich in ihren Excel-Listen ja, vorliegen, haben das auch schon x-mal vor Entscheidern vorgestellt. Also daran liegt es, glaube ich, nicht. Und sie kennen auch den Anbietermarkt, ja. Und haben ja oft auch bereits erste Piloten ja, mit Expertensystemen durchgeführt. Aber man muss halt sagen, sie haben alle eigentlich so dieses Basiswerkzeug CFM. Ja, insofern mal die die Basisausstattung digitalisiert, die Basisprozesse digitalisiert. Ja, und ich glaube, es ist nicht damit getan, jetzt auch bei den Krems, gerade bei den Krems, immer von so diesem fehlenden digitalen Mindset zu sprechen. Wir haben natürlich da ein Thema, brauchen wir nicht sprechen, ja, aber das ist es nicht. Ja. Aber es muss für die Digitalisierung halt einen echten Leidensdruck geben, ja, der wirklich wehtut. Ja. Das können gesetzliche Anforderungen sein. Oder es muss eben schnell und wirklich monetär spürbar sein, ja, durch Effizienzsteigerung. Daran werden die gemessen. Ja.
Okay.
Und wo es natürlich oft funktioniert oder wir da einen Schub haben, ist da, wo jetzt die Krem-Abteilungen direkten Bezug zum Kerngeschäft haben. Ja, bei Flughäfen, Chemie, Pharmaindustrie, Medienversorgung, die Produktion versorgt. Das sind Themen, die haben schon lange ja den Wert der Daten erkannt, hier eigene Abteilungen aufgestellt oder aufgebaut. Und auch hier, um auch hier Risiken letztendlich auch ja, einzuschätzen und kontrollierbar zu machen.
Also das heißt, so schleppend ist das gar nicht, wie ich vermutete. Meine Idee war, dass so Facility-Management-Dienstleister oder Immobilienhalter fremdvermieteter Liegenschaften, die ja eigene Profit-Center sind, also da bei sich größere Chancen der Digitalisierung sehen.
Ja und nein. Ich meine, wir haben natürlich das ist ein Riesenunterschied, ja. Jetzt bei den Krems oder auch der im kommunalen Gebäudemanagement haben wir zum Glück alle Interessenslagen, ja, und Möglichkeiten der Beeinflussung, ja, der Digitalisierung über den gesamten Lebenszyklus in einer Hand. Mhm. Ja, und ich kann alles letztendlich aufeinander abstimmen, habe durchgängige Datenflüsse, die ich auch entsprechend aufsetzen kann. Das ist jetzt bei den FM-Dienstleistern, ja, oder auch bei den Immobilienhaltern, gerade fremdvermieteter Liegenschaften, natürlich anders. Ja. Mhm, die FM-Dienstleister haben eine große Abhängigkeit ja von den Dienstleistungsverträgen. Ja, müssen teilweise zwei CRM-Systeme, die des Auftraggebers und die eigenen parallel pflegen. Mhm. Ja, haben aber natürlich, weil es Kerngeschäft ist, an sich das größte digitale Effizienzsteigerungspotenzial in ihren Prozessen, gerade aufgrund der Komplexität, auch der Prozesskette. Mhm, wenn wir uns mal anschauen, ja, ein Ereignis, ja, über Ticket, Angebotserstellung, Ressourcenkoordination, Materialwirtschaft, ja, dann kommt noch die Subbeauftragung dazu. Dann die ganze Dokumentation, das Reporting, Abrechnung, Nachkalkulation. Also da ist ein Riesenpotenzial meines Erachtens, ja, das auch irgendwie, ja, über die CFM-Landschaften, ja, in der Vergangenheit auch sehr viel besser eigentlich schon zu jedem gewesen wäre.
Du sagst, da gibt es auch riesige Möglichkeiten. Also was sind denn so die Datenschätze, die auch schon früher hätten gehoben werden können und vielleicht jetzt schon etwas näher der Oberfläche gekommen sind?
Na gut, aus Investorensicht muss man natürlich, ja, ist es immer schon schwer gewesen, natürlich hier den Anschub ja zu sehen oder die Investition auch in Datensysteme zu sehen, die letztendlich eine Effizienzsteigerung auf der operativen Prozessebene nach sich ziehen. Ja. Mhm. Also das hat immer schon keinen großen Wert gehabt. Und auch all das, ja, was jetzt auch umlegbar war, ja, und nicht direkt jetzt ja mit der Steigerung der Vermittlerkeit zusammenhängt. Mhm. Aber jetzt, was wir jetzt momentan auch sehen, ja, auch aus unserem eigenen Kerngeschäft, ja, bei unseren Kunden heraus, alle Daten, die jetzt auch mit der Zustandsfeststellung, Ermittlung, ja, aus technischer Due Diligence oder ESG Due Diligence zusammenhängen, gerade mit Blick auf die gesamte Lebenszykluskosten, ja, oder auch jetzt ja, mit Blick auf die Relevanz für eine Transaktion, ja, kaufe ich ein Objekt oder nicht? Ja, also wirkliche K.O.-Kriterium für Transaktionen oder eben die Risiken, die später dann monetär eventuell dann nochmal auf den Investor zukommen. Ja, diese Daten, die haben momentan einen ganz großen Stellenwert. Und natürlich alles, was in die Nachhaltigkeitsberichterstattung ja, einzahlt, all das, was letztendlich auch große Portfolien, ja, hinsichtlich der energetischen Sanierung ja, und deren Analyse ja, zur Erstellung von Investitionsplänen etc. anbelangt. Das sind die Daten, die momentan ja, eine sehr große Rolle hier spielen.
Und du sprachst von CRM-Systemen, die eigentlich auch schon ganz ordentlich Daten aufnehmen und auswerten können und Hinweise geben können. Aber wenn man jetzt mal so guckt, da hat sich ja jetzt einiges getan. Was sind denn eigentlich so wirklich innovative Maßnahmen, sagen wir im Bereich Software, Robotik, künstlicher Intelligenz oder Augmented Reality? Was kommt da im Praxisalltag schon durch?
Naja, gut, da müssen wir jetzt genau auf Praxisalltag, ist ein entscheidendes Kriterium. Ja, in meinen Nutzwertanalysen gibt es auch immer so dieses Kriterium Umsetzbarkeit, ja, im Sinne Marktreife und aber auch an Nachfragereife. Ja, also wie weit sind die Kunden auch bereit, sich auf diese Lösung einzulassen? Aber für mich gibt es gerade drei ganz, ganz entscheidende Lösungsansätze. Ja, und das eine ist so diese KI-basierte dynamische Simulation, ja, in der auch aktiv die GLT gesteuert wird, ja, wo auch entsprechend Lastzustände, ja, des Baukörpers natürlich, aber dann auch aus den Belegungszuständen, ja, Workspace-Management-Verzahnung, Wetterprognosen und so weiter, das alles hier einspielt und einzahlt. Und für mich sind immer Anwendungsfälle natürlich relevant, wo wir viele Ziele, ja, oder Mehrwerte, Nutzenaspekte abdecken können. Hier haben wir natürlich die Möglichkeit, jetzt Sachkosten, ja, im energetischen Bereich einzusparen, Nachhaltigkeitsziele zu erfüllen. Ja, es wirkt sich auch positiv bei der Zertifizierung, ja, Nachhaltigkeitszertifizierung aus. Und dann haben wir natürlich die Aspekte Behaglichkeit, Attraktivität der Mietfläche. Plus natürlich jeder, der ein neues Gebäude mittlerweile einzieht, weiß, wie schwer die Einregulierung ist, ja, bis das alles mal nach Monaten läuft. Und dann natürlich zweiter Anwendungsfall, diese KI-basierte bauliche Zustandsermittlung, ja, mit optischer Sensorik, Aufnahme TGA, Zustandsbeurteilung, ja, auch Auslesen und Sortieren der Bestandsdokumentation. Ja, also da schlage ich auch wieder einige Fliegen mit einer Klappe sozusagen, ja. Und da natürlich, und das finde ich ganz spannend jetzt, da gibt es jetzt die ersten Ansätze ja auch, diese Gen-AI-Anwendung im Bereich, so dieses Schlagwort, unterhalte dich mit deiner Software, ja, unterhalte dich mit deinen Daten und deinen Prognosen. Das finde ich extrem spannend, ja, weil bisher waren ja alle Anwendungen von manuellen Dateneingaben, manuellen Abrufen geprägt. Ja, man musste Workflows sich vorher überlegen, ja, und entsprechend einrichten. Ja. Und wenn du 2 Wochen lang an dem System nicht gearbeitet hast, dann brauchst du wieder eine Grundlagenschulung. Mhm. Und da erhoffe ich mir sehr viel, ja, aus hier die Steigerung des Automatisierungsgrads auch, ja, von Routinetätigkeiten über Robotic Process Automation und all diese Themen anbelangt. Also da, das sind so für mich so die drei, wo ich jetzt wirklich, wirklich Chancen sehe, dass die sich auch etablieren werden.
Klar, mit sowas wie ChatGPT kann man schon ganz gut irgendwie auch kommunizieren. Ja, wenn einem die Antwort nicht passt, dann stellt man halt eine Nachfrage und merkt, ey, das Ding macht das passender. Und wenn das quasi auf den Alltag, auf den Praxisalltag, wonach ich ja gefragt hatte, in der Branche auch übersetzt werden könnte, das wäre natürlich eine geile Sache. Ja, da bin ich gespannt, wann die ersten richtig funktionierenden Systeme am Markt da ankommen.
Ja, und auch proaktive Entscheidungsvorschläge. Ja? Mhm, also ja, da steckt viel Musik drinnen.
Genau, ich meine, jetzt ist ja gerade die goldene Immobiliendekade vorbei, wo man quasi das Immobilie kaum bewirtschaften musste, um wirtschaftlichen Erfolg zu haben. Jetzt gibt es so Mega-Treiberthemen wie Regulatorik, Bevölkerungsentwicklung und auch Nachhaltigkeit. Ist erst jetzt der Zeitpunkt, wo man diese umfassenden Herausforderungen angehen muss, wo sich endlich was bewegt?
Ja, also definitiv. Ja. Es ist jetzt nur eine Frage, wie schnell der Druck wirklich, ja, wirklich zu handeln oder reagieren zu müssen jeweils steigt. Und wirklich heißt, es muss wirklich wehtun, sonst bewegt sich kaum etwas. Das hat jetzt die Vergangenheit gezeigt. Mhm. Ja. Und es hängt natürlich immer von diesen äußeren Rahmenbedingungen ab. Ja. Und wenn wir uns jetzt mal so die gesellschafts- und weltpolitischen Einflussgrößen anschauen, die können sich von heute auf morgen komplett ändern und haben einen direkten Einfluss auch auf unsere Immobilienbranche. KI wird hier ein Riesenbeitrag, ja, für dieses Auflösen der Kapazitätsengpässe letztendlich im administrativen Bereich leisten, ganz klar. Mhm. Aber wenn wir uns jetzt mal auch die Erwerbstätigenkurve, ja, der nächsten 10 Jahre anschauen, die sinkt ja erstmal so ein bisschen relativ langsam, ja. Mhm. Und wenn du jetzt natürlich dann noch ein Sinken, ja, der Investitionsbereitschaft hast, ja, dann relativiert sich wieder dieser Kapazitätsengpass sehr schnell. Mhm. Also das ist immer so ein Wechselspiel, das muss man jetzt mal sich anschauen, ja, und abwarten. Und es kann aber auch ruckzuck in die andere Richtung gehen, ja, und einen Automatisierungsgrad der Prozesse sehr schnell erfordern. Mhm. Ja, und wenn wir jetzt schauen, wie schwer Objektbuchhalterinnen und Buchhalter zu bekommen sind, ja, dann steckt hier ein Riesenpotenzial auch durch so Themen wie Robotik Process Automation, ja, und auch im ESG, Beraterumfeld, Zertifizierer, ja, Umfeld, dann laufen ja alle momentan, alle Kolleginnen und Kollegen auf Volllast, ja, und müssen sich durch unstrukturierte Datenquellen kämpfen, ja, und hier ist auch große Vereinfachung möglich.
Buchhaltung habe ich schon immer gedacht, das könnte ein, wie soll ich sagen, weil es ja immer wiederkehrende Prozesse sind, irgendwas sein, wo sich Digitalisierung ganz besonders auswirken wird und auch dann jetzt nochmal zu mehr, wo die Objektbuchhalter fehlen. Was gibt's denn so an EBIT-wirksamen Einsparungen per Digitalisierung zu generieren? Gibt's da irgendwas, was einfach einzuführen ist?
Ja, einfach wäre einfach. Dann würden wir beide heute nicht hier sitzen, glaube ich. Ja, nee, also die meisten ROI-Betrachtungen, ja, auch in, ja, gerade so auch im CRM-Umfeld oder im Immobilienmanagement-Software-Umfeld, haben ja letztendlich die Einsparung von Durchlaufzeiten oder sich darüber gerechnet. Mhm. Und es gab immer nur sehr individuelle, ja, EBIT-wirksame Einsparungen. Mhm. Aber natürlich alles, was jetzt direkt mit Verbräuchen zusammenhängt, ja, und Energiekosten, ja, als externe Sachkosten. Also wenn ich hier Einsparung generieren kann, dann habe ich es natürlich, habe ich jetzt hier den größten Hebel momentan. Mhm. Und da hilft ja schon technisches Monitoring, ja, um Ausreißer zu erkennen, ja, oder Fehlfunktionen auch in der GLT aufzudecken und zu beheben. Und dann natürlich, ja, vielleicht auch so für mich einer der wenigen oder vielleicht den einzigen wirklich rechenbaren BIM2FM-Anwendungsfall, ja, über diese zentrale Kollaboration bei Veränderungen in der Betriebsphase, um nicht bei jeder FM-Ausschreibung oder anderen Projekten jedes Jahr diese Liegenschaften, ja, durch Vermesser zu begehen zu lassen oder mir auch diese Startup-Kosten für die Datenplausibilisierung der FM-Dienstleister, ja, da wäre teilweise auch 1 Euro pro Quadratmeter genannt, ja, diese zu zahlen. Oder auch unsere Beraterkosten, ja, für die Aufarbeitung der Mengengerüste oder sogar Neuerfassung jedes Mal. Ja. Also das sind alles so Themen, wo das sind direkte EBIT-wirksame Einsparungen, wenn man mal eben, wie gesagt, diese, ja, Einsparung von Durchlaufzeiten und Personalkosten jetzt mal nicht beachten.
Also du sagst, Neuerfassung von Daten jedes Jahr muss eigentlich nicht sein. Das kann man heute schon geschickter regeln.
Das sowieso nicht, aber es gibt eben kritische Branchen, ja, oder auch kritisches Kerngeschäft. Da wird sowas teilweise, also ich habe Kunden, die dann auch jeden Raum einmal jährlich, ja, begehen lassen, um hier Veränderungen auch, ja, zu erkennen, ja, die dann wieder Einfluss haben auf das Thema Wahrnehmung, Betreiberverantwortung, oder direkt auch aufs Kerngeschäft.
Okay, ja, wenn das natürlich quasi in Echtzeit gleich immer eingespeist würde, die Veränderungen, die sich unterjährig ergeben, dann müsste man da keinen durchschicken. Aber egal, ja. Aber grundsätzlich, wie gesagt, tut sich noch nicht genug. Was muss eigentlich geschehen, damit sich der Markt von seinem Attentismus jetzt verabschiedet? Also müssen die Unternehmen noch dichter mit dem Rücken an der Wand stehen, dass es gar keinen Ausweg mehr gibt, bevor sie sich bewegen in Richtung Digitalisierung?
Ja, bezogen jetzt auf gerade das Thema jetzt neue Technologien, Anwendungsfälle oder auch Expertensysteme. Ja, muss es, wie gesagt, es muss gesetzlich gefordert sein. Ja, das haben wir ja bei den ESG-Themen gesehen, ja, oder beim Thema Betreiberverantwortung. Oder es muss wirklich spürbare Lücken schließen. Ja, in der Vergangenheit war es immer so ausreichend, einen ROI nachzuweisen, ja, in CRM-Projekten von 2 bis 3 Jahren, war ab einer gewissen Mitarbeiteranzahl, ja, oder Anwenderanzahl war das auch überhaupt kein Thema. Ja, schwieriger war es bei so 10 Anwendern im kommunalen Bereich. Dann waren aber die Themen Betreiberverantwortung oder auch Vorgaben vom kommunalen Prüfungsverband waren dann entscheidende Treiber, ja, und das ging genauso dann durch den Stadtrat durch, ja, war dann kein Thema. Aber sobald jetzt zum Beispiel Property-Management-Mandat abgelehnt werden müssen, weil zum Beispiel Objektbuchhalterinnen und Objektbuchhalter fehlen, dann sollte ich mich mit der Automatisierung dieser Prozesse sehr wohl und sehr schnell auseinandersetzen. Mhm. Oder wenn wir offene, nicht zu besetzende Stellen haben, also wie zum Beispiel oft auch so im kommunalen Gebäudemanagement, dann haben wir eine extrem hohe Burnout-Rate in der Branche momentan. Ja, ich meine, das fing vor 10, 15 Jahren schon an, aber ich glaube, das war noch nie so hoch wie jetzt, was ich jetzt also wirklich direkt auch im direkten Umfeld mitbekomme. Mhm. Und momentan wird es halt alles noch aufgefangen, ja, durch Kollegen, ja, die Fluktuation wird teilweise als branchenüblich angesehen, ja, bevor so an den Next Step der Digitalisierung gedacht wird. Und wir versuchen auch viel zu häufig noch, also das fällt mir schon auch immer wieder auf, so diese komplexe Welt der Vergangenheit durch Digitalisierung in den Griff zu kriegen. So, ist natürlich ein Weg, klar. Ja. Aber ich glaube, wir sollten uns mal wieder Gedanken machen, ob wir nicht eben doch stärker deregulieren und die Komplexität dann an der einen oder anderen Stelle bereinigen. Dann werden wir auch viel schneller Erfolge mit der Digitalisierung an diesen Stellen haben. Mhm. Ja, und wenn man da gerade so an die Komplexität auch der gewerblichen Immobilienverwaltung denken, ja, auch im Vergleich jetzt zur Wohnungswirtschaft, dann hätten wir da ein Riesenpotenzial, dass man komplett durch Digitalisierung und fast Teil des Vollautomatisieren könnte in der Zukunft.
Ja, wir haben ja auch im aktuellen Heft Immobilienwirtschaft, wo du ja auch dazu einen Beitrag geliefert hast, getitelt Das neue Smart heißt einfach. Das scheint doch auch eine Möglichkeit zu sein, dass man einfach sich guckt, wo, wie geht es möglichst einfach. Es ist ja auch nicht so, dass es bislang gar keine Digitalisierung im FM gegeben hätte. Ja, also Computer-Aided Facility Management, Gebäudeleittechnik, Computer-Aided Design, wir haben digitale Projekträume, ERP-Software. Das gibt's ja alles nicht erst seit gestern, aber du bist ja schon auch jahrzehntelanger Marktbegleiter und Akteur. Sag mal, was hat sich so seit 2016, seit sich die PropTechs und ConTechs so stark entwickelt haben, was hat sich da geändert?
Naja, ganz klar die Anzahl der Expertensysteme, ja, die ist sehr viel schneller und agiler, ja, und wesentlich auch anwenderfokussierter, was jetzt die Nutzerfreundlichkeit anbelangt, ja, haben sich natürlich hier viel schneller auf die neuen Herausforderungen, wie ESG etc. auch darauf reagiert, ja, und sich da auch etabliert, ganz klar. Und technologisch sind damit quasi auch keine Grenzen mehr gesetzt. Und auch durch Themen so wie diese Low- und No-Code-Coding, Software-Technologien können auch sehr schnell sehr individuelle Anwendungsfälle realisiert werden. Ja, das gab es früher so in der Art ja auch nicht. Früher waren wir ja schon froh, na, wenn wir uns jetzt mit einem Asset Manager über die Notwendigkeit einer Dokumentenmanagement-Software unterhalten konnten. Ja, weil es war ja alles sowieso outgesourced, ja, den Bill-Management-Software hat der Property-Manager mitgebracht, CFM, der externe Facility-Manager, ja, und jetzt plötzlich redet man aber auch hier, ja, bis ins Asset-Management, ja, über Smart Buildings und Smart-Building-Komponenten, also das hat sich extremst damit verändert, ja.
Wird das jetzt ein nachhaltiger Anschub, wenn es jetzt so viele punktuelle Lösungen gibt, die setzen mal an dem einen, mal an dem anderen Punkt an, also das durchgehende Datenmonitoring und Auswertung zu wirtschaftlichen Zwecken ist ja damit noch nicht automatisch gegeben. Also was ist da auf dem Markt zu erwarten? Keine Ahnung, wird sich jetzt die CRFM-Markt, wird der sich konsolidieren oder was passiert?
Diese Konsolidierung, auf die warten wir nicht, das nicht, aber sie wird seit des CFM oder seit 20 Jahren ja diskutiert. So, und wir haben aber nach wie vor dieselben circa 50 CFM-Player ohne wesentliche Konsolidierung erlebt. Und Grund ist natürlich zum einen, wir haben viele kleinere Unternehmen, ja, und eine sehr große Anzahl an kleinvolumigen CFM-Projekten. So, und das hält sich.
Das passt dann auch die zusammen.
Und insofern kann jeder gut überleben. Ja? Also das ist einfach, glaube ich, so das historisch mal der Punkt gewesen. So spannend wird jetzt hinsichtlich Konsolidierung, wäre natürlich jetzt diese neu geknüpften Partnerschaften auch, wie wir es jetzt eben bei SAP und Planung gesehen haben. Wird nochmal spannend, ob das direkte Auswirkungen haben wird. Und auf der anderen Seite aber, wenn ich mir jetzt anschaue, ja, wir haben circa 8 bis 15 der wichtigsten Prozesse werden in der Regel durch so ein CFM-System abgedeckt. So, jetzt nehmen wir daraus mal diesen Prozess Workspace Management. Ja, haben wir auch meisten, ja, mittlerweile ja auch dabei. Und bei meiner letzten Ausschreibung zu dem Thema, da hatte ich wieder circa 50 neue Anbieter nur für dieses Thema am Tisch. Natürlich teilweise auch in Kombination, ja, mit IoT-Plattformen und so weiter. Ja, aber wir sehen also hier, das geht alles andere, ja, als in eine Richtung der Konsolidierung an der Stelle, ja, sondern wir haben hier spezielle Expertensysteme und auch die bauen ja sukzessive ihre Funktionsumfänge in Richtung CFM auf. Ja, weil der Kunde es verlangt. Ja, der möchte dann plötzlich noch ein Ticketsystem haben. Ja, und dann kommt dies und jenes Thema noch hinzu. Also es geht eigentlich eher in eine komplett andere Richtung.
Also es ist eher eine weitere Ausdehnung der partiellen Anbieter, die alles noch dranflanschen und interessant. Ja, ich meine, du hast auch gesagt, Partnerschaften nehmen zu. Ist jetzt irgendwann mal der Weg jetzt gebahnt für so plattformbasierte Ökosysteme? Ich meine, was zum Beispiel mit den Digital Twins jetzt Einzug, also partiell Einzug zu halten scheint in die Branche. Kann man das so sagen, dass quasi je mehr Daten da sind, dass sich dann auch, sagen wir mal, nicht mehr jeder nur sein eigenes Ökosystem meint, sondern dass sich die auch ein bisschen verbinden?
Ja, das wird eine ganz spannende Sache sein. Ja, gerade mit Blick jetzt auch auf diese neuen Digital Twin Plattformen, ja, die sich jetzt ja auch aus der Bausoftware-Ecke heraus kristallisieren. Und da wird es aber spannend, ja, wer wird diese jetzt mit konkreten Geschäftsmodellen, ja, also auch mit konkreter Dienstleistung verknüpfen. Ja, weil die Softwareanbieter, klar, wollen ja immer Software verkaufen, ja, und diese Etablierung wirklich eines Ökosystems geht, weil sie sagt, das ist ja nicht ohne Dienstleistung, die da mit einhergeht. So. Mhm, der Mehrwert, ja, die Chance steckt hier jetzt nicht in diesen netten Grafiken, ja, weil ich IoT-Daten mit einem 3D-Modell verbinde und die im dreidimensionalen Raum darstelle. Ja. Das ist ja nicht der Punkt, sondern...
Wobei das schon mal ganz nett ist, ja, also und für viele auch in gewisser Weise Augen öffnet, ja.
Ja, aber der Punkt ist der, die Chance ist ja, wir haben ja letztendlich, wenn wir jetzt mal uns vorstellen, ja, wir, und das wird ja auch oft diskutiert, ja, es gibt ja so einen Verfechter, ja, zum Beispiel jetzt hier auch jemand wie, oder ein Anbieter so wie RealCube, die auch sagen, die Daten, die müssen am Gebäude hängen bleiben, ja. Es müssen sich auch Rollen herausbilden, ja, Anbieter, die so als Datentreuhänder oder vielleicht irgendwie als Genossenschaft und so weiter, ja, sozusagen diese Plattformen dann betreiben, ja. Und dann wird es ja auch bei Großportfolien egal sein, ja, ob jetzt der Investor wechselt, ja, weil er es nach 3 bis 5 Jahren verkauft oder der Asset Manager als Vertreter oder das Property Management oder der Facility Management Dienstleister, völlig egal, ja. Die langfristige Historie, ja, und auch Maßnahmenplanung am Gebäude, ja, und die Daten, die dafür notwendig sind. Und das wäre ja in Zukunft, wenn wir das ja dringend benötigen für die langfristigen ESG-Maßnahmen am Gebäude. Ja, die wären für jeden neuen Player verfügbar und fortschreibbar sein. Ja, wir brauchen dann nur noch irgendwie eine kurze Schulung, ja, im Onboarding-Prozess, ja, keine Datenmigration mehr. Vielleicht können ja nochmal, ja, in reelle Expertensysteme dann angebunden werden, weil wir dann jetzt eben ja auf diese Plattform von einer sehr flexiblen API-Anbindung, ja, aber die Daten werden zentral für dieses Gebäude vorgehalten, egal ob Prozess oder Stammdaten, völlig egal, ja, und jeder neue Stakeholder, der das diesen Betrieb aus Funktionsfähigkeit, Werterhalt, ja, Rechtssicherheit letztendlich betreiben muss oder bedienen muss, der wird da einfach aufgeschaltet. Und das ist so eine Vision, da sehe ich Potenzial, ja, muss man natürlich, ist noch ein Weg hin, ja. Und dann natürlich die Frage, ja, wie weit werden dann übergeordnete Auswertungen über mehrere Kundenportfolien, ja, auch Mehrwert bringen, ja. Die Durchgängigkeit der Datenströme wird dann natürlich auch gesichert. Und dann wird es auch spannend, ja, wie weit jetzt auch die Monetarisierung dann von Daten weiter fortschreitet oder sich überhaupt etabliert, ja. Und wie viele Anbieter werden sich hier auch, ja, wir haben ja 3 bis 5 Plattformanbieter haben, die dann den Markt unter sich ausmachen. Und dann werden wir eine Konsolidierung auch im CFM-Umfeld sehr wohl erleben, definitiv.
Ja. Und wahrscheinlich könnte dafür auch so ein Beschleuniger sein, du hast es vorhin erwähnt, Low-Code-Connections oder vielleicht sogar No-Code, also überhaupt keine Programmierkenntnisse erforderlich. Also da habe ich auch schon Sachen gesehen, wo das einfach mit Plug and Play zu gehen scheint. Das könnte dann ja auch nochmal solchen Entwicklungen Vorschub leisten. Jetzt sag mal für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt auf den Geschmack gekommen sind, so zum Schluss unseres Fachgesprächs, so einen digitalen Zwilling für ein Bestandsgebäude zu erstellen, das ist ja das große Thema, Manage to Green. Was kostet das eigentlich?
Oh, es kommt natürlich immer drauf an, eine klassische Antwort natürlich, ja. Okay. Aber ich scheue mich da auch nicht, auf diese Frage auch mal Zahlen zu nennen. So ist es ja nicht, natürlich unter Vorbehalt. Aber wenn wir jetzt mal von der BIM-Bestandsmodellierung ja ausgehen, ja, dann gehen wir ja so von 3 bis 10 Euro pro Quadratmeter aus, je nach Tiefe, ja, Detaillierungsgrad, wenn es nicht sowieso schon aus dem Neubau verfügbar ist, ja. Scan-Technologien wären natürlich können etwas günstiger sein, ja. Mhm. Und dann ist die Frage, was setzt man jetzt als Datendrehscheibe, ja, für diesen digitalen Zwilling letztendlich in die Mitte? Ja, das kann jetzt eine Digital Twin-Plattform sein, ja. Da liegen Preismodelle voraussichtlich, ist ja auch noch relativ jung, ja. Gehen wir mal von 1 bis 2 Euro pro Quadratmeter aus, da muss man noch abwarten. Dann CFM-Systeme, ja, um die Prozessdaten natürlich jetzt oder diesen Anteil der Prozessdaten auch zu verarbeiten, ja, oder abzudecken, haben wir ja so die klassischen Kosten, ja, jetzt mal bei einmaligen Sachkosten, wenn ich mir so eine Software kaufe, ja, dann haben wir ja so circa 150.000 bis 700.000 Euro, je nach Größe des Unternehmens. Ja, wenn wir jetzt mal von 10 bis 80 Anwendern ausgehen, ja, bei SaaS gehen wir ja mal so von 500 Euro pro Anwender pro Jahr, also Minimum aus. Ja, und plus dann natürlich Workshops, Customizing, Schulung, Schnittstellenrealisierung, die dann nochmal dazu kommen. Und alles andere, jetzt GLT-Anbindung, IoT-Anbindung, ja, muss man dann halt durch Schnittstellen 10.000, 20.000 Euro vielleicht rechnen. Ja, IoT-Plattformen, ja, wenn es die natürlich so noch nicht gibt, ja, schwanken ja auch Preisangaben, 1 bis 5 Euro pro Quadratmeter. Aber für mich sind jetzt so diese Zahlen, mit denen kann man jetzt losgelöst jetzt nicht viel anfangen. Ja, entscheidend ist für mich in allen Projekten so, kann ich mir ja vorher nur Gedanken machen, ja, über Prozessanalyse oder Identifikation der wichtigsten Anwendungsfälle, ja, dass wir so von dem geforderten ROI von 2 bis 3 Jahren ausgehen müssen, ja. Und dann können wir Design to Budget sozusagen herangehen, so haben wir das in Singapur auch gemacht, haben gesagt, so was kommt denn jetzt, ja, an Einsparpotenzial jetzt raus, ja, an theoretischen, haben das über Prozesskostenrechnung und Benchmarks gegenseitig oder gegeneinander plausibilisiert und haben dann gesagt, wir haben jetzt ein Volumen, ja, ein Budget von so und so viel 1.000 Euro, ja, mit dem man jetzt in diesen Smart Building Ansatz gehen kann und hat daraufhin auch das Lastenheft, die Anforderungen definiert und eben auch entsprechend die Lösung eingekauft.
Mhm. Ja. Okay, ich hatte ja extra keinen Anwalt eingeladen, als du sagtest, es kommt darauf an, dachte ich schon, okay, mal gucken, was jetzt kommt. Aber du hast ja schon auch ein paar Zahlen genannt und es ist ganz klar, dass es immer projektabhängig ist, was dann da aufgerufen wird. Ich habe zum Schluss noch eine Personality-Frage an dich. Unser Podcast heißt Limo und wir geben dir, Matthias, eine Limo aus. Die darfst du trinken mit einer Person deiner Wahl, kann eine lebende, eine tote, kann auch eine Fantasy-Gestalt sein. Mit wem würdest du diese gerne trinken und warum?
Na gut, ich fahre jetzt seit einem knappen halben Jahr ja voll elektrisch und da fällt mir jetzt ein Thema Zusammenhang und das lässt sich aber, glaube ich, auch auf die Digitalisierungsthematik und Transformation übertragen, jetzt hier Carl Benz ein. Ah, okay. Und was mich von ihm eigentlich so also wirklich interessieren würde, so was er uns so an damaligen Erfahrungen mitgeben würde. Er hat sicherlich die gleichen Diskussionen geführt, da Thema Verfügbarkeit, Tankstellen, ja, Reichweite und Co., die wir jetzt führen. Ja. Und und wie könnten wir hier so diese Zurückhaltung letztendlich auch, ja, auch mit Blick auf die digitale Transformation letztendlich irgendwie dieser begegnen. Ich glaube, da hätte er so den einen oder anderen Tipp für uns und das könnte sicherlich interessant sein hinsichtlich Pioniergeist. Ein Punkt noch an der Stelle, glaube ich, der ganz entscheidend ist, diese ganzen Diskussionen, die werden wir in, ja, ich sage jetzt mal, in 10 bis 15 Jahren zum Glück ja alle nicht mehr führen. Ja, da wird vieles wird Stand der Technik sein. Wir werden eine neue Generation, ja, in Entscheiderpositionen haben, die ja ganz anders aufgewachsen ist. Und das stimmt mich positiv, was das ganze Thema Digitalisierung anbelangt. Und hoffe natürlich, dass es schneller geht.
Ja, okay, wird sich in gewisser Weise auswachsen, bis quasi alle Pferde ersetzt waren im Straßenverkehr. Hat auch ein bisschen gedauert. Ja, schön. Carl Benz ist schon auch eine spannende Persönlichkeit, hat viel bewegt. Ja, danke Matthias vielmals für deine geteilten Einsichten. Mach's gut.
Gerne. Ja, hat mich sehr gefreut.
Das war Limo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft. Heute mit Matthias Mosig. Als damaliger Mitbegründer, so lange kennen wir uns schon, der Consulting Group Munich und aktiver Senior Consultant mit langjähriger Markterfahrung nunmehr, hat er aus erster Hand umfassende Einblicke in die Digitalisierung von Asset, Property und Facility Management. Besonders spannend fand ich heute auf das Heben der Datenschätze, ja, dass man vielleicht ein agiles Projekt angeht, wo man nicht alles gleich vorher festlegt, sondern mal einen Piloten durchführt, Basiswerkzeuge einführt und schaut, dass man was tut. Gelernt habe ich auch, dass bewegen wird sich letztendlich nur jemand über Leidensdruck von Gesetzes wegen oder wenn er wirklich wirtschaftliche Chancen sieht, die da zu heben sind. Es ist auch so, dass ja, es gibt Angebotsreife und Nachfragereife. Also angebotsreif ist schon einiges. Nachfragereife kann vielleicht noch etwas nachreifen. Da gibt's die KI-dynamische Simulation, wo man schon gute Anbieter findet. Es gibt KI-basierte Bauzustandsermittlung und Predictive Maintenance und ähnliche Geschichte. Und auch die Möglichkeit, die Software einfacher zugänglich zu machen. Das fand ich doch jetzt mit auch den bisschen Butter bei die Fische Zahlen zu der Einführung von solchen Projekten doch ganz erstaunlich und ganz anschaulich für unsere Hörer. Da kann man was mit anfangen. Limo gibt's auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Wir hören uns wieder am nächsten Montag oder, das ist ja das Gute am Podcast, wann immer Sie wollen. Mit großem Dank auch an das gesamte Team von Marketing bis zur Regie und Technik entlasse ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wieder in Ihre nächsten beruflichen Aufgaben, auch und insbesondere natürlich in Bezug auf Ihre eigenen Digitalisierungsinitiativen. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.